So, es geht um die dritte Szene des vierten Aktes aus Schillers Drama Wilhelm Tell. Da geht es um den Tod des Landvogts, die Gründe dafür und die Folgen. Das Thema könnte man so formulieren: Wie kommt es zum Attentat auf den Landvogt und welche unmittelbaren Folgen hat dieses Attentat? Und die Voraussetzungen der Szene sind, dass Tell aufs Äußerste erzürnt worden ist durch den Vogt, weil er auf seinen Sohn schießen musste und hat dann einen Schwur getan, den Landvogt zu bestrafen. Dieser ist auf dem Weg nach Küsnacht und Tell lauert ihm praktisch auf. Und es gibt dann noch diese Gewaltherrschaft der Vögte des neuen Königs bzw. Kaisers und die spielen im Hintergrund nachher auch noch eine Rolle, wie wir gleich sehen werden. Dann, was die Abschnitte der Szene angeht, da ist erstmal ab 25:61 folgende wichtig der Monolog Wilhelm Tells. In dem macht er deutlich, was ihn dazu gebracht hat, überhaupt einen Anschlag auf den Landvogt vorzubereiten. Und jetzt gehen wir da mal die wichtigsten Sachen kurz durch. Tell tritt auf mit der Armbrust. Der berühmte Satz: Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier vollende ich es. Die Gelegenheit ist günstig. Und er sagt dann: Mach deine Rechnung mit dem Himmelvogt. Das heißt, ne, jetzt musst du dich nicht mehr mit uns beschäftigen, sondern dich um den Himmel, dein ewiges Seelenheil, das himmlische Gericht kümmern. Fort musst du, deine Uhr ist abgelaufen. Und dann beschreibt Tell sehr schön, was bei ihm die Veränderung hervorgerufen hat. Ich lebte still und harmlos. Das Geschoss meiner Waffe war auf des Waldes Tiere nur gerichtet. Meine Gedanken waren rein von Mord. Du, der Vogt, hast aus meinem Frieden mich herausgeschreckt. In gärend Drachengift hast du die Milch der frommen Denkart mir verwandelt. Ne? Das heißt, du hast also in mich einen, der nur fromme Gedanken eigentlich hatte, fromm im Sinne von anständige, wie sie sich für einen Bürger gehören. Und in diese Milch hast du gärendes Drachengift hineingegeben, durch das, was du mir angetan hast. Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt. Das heißt, du hast mir eigentlich beigebracht, jetzt auch Dinge zu tun, die ich früher nie gedacht hätte. Wer sich des Kindes Hauptkopf zum Ziel setzte, der kann auch treffen in das Herz des Feindes. Und 26:30 beschreibt er dann seine Situation nochmal. Am wilden Weg sitzt er, damit meint er sich, mit Mordgedanken. Des Feindes Leben ist es, worauf er lauert. Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder, auch jetzt, euch zu verteidigen. Eure holde Unschuld, ne, eure Unschuld, ihr habt ja nichts verbrochen und so weiter. Zu schützen vor der Rache des Tyrannen will er zum Morde, sogar für einen Mord jetzt, den Bogen seiner Armbrust spannen. Das heißt also, hier ist so eine Art Verteidigungs Monolog schon mal, wenn seine Kinder ihn mal fragen, warum hast du das damals getan? Und etwas später kommt noch ein berühmter Satz, der zum Sprichwort geworden ist: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das ist so 26:83. Dann 26:52 folgende, das haben wir eben schon mal vorgezogen, dieses Zitat, weil das da gut zu passte. Ein Hochzeitszug kommt, der spielt später eine Rolle, weil er nämlich in diesem Hohlweg, diesem schmalen Weg, die Soldaten des Landvogts daran hindert, ihrem Herrn zu helfen. Dann 26:64 folgende, da gibt es ein kurzes Gespräch über die allgemeine Unruhe in der Welt. Es gibt so ganz seltsame Zeichen schon, die da passieren und so weiter. Und da tauchte der Gedanke auf, was die Natur gewissermaßen darauf auch reagiert, auf das ganze Unheil. Dann 26:91, dann taucht eben Armgard, die Frau eines Mannes, auf, der seit 6 Monaten im Gefängnis sitzt und für den möchte sie eine Begnadigung erreichen. Die kommt hinzu und spielt nachher eine wichtige Rolle im direkten Umfeld des Attentats. Dann 26:98, ein kurzes Gespräch mit einem Soldaten des Vogts, ne, wie sie durch das Unwetter gekommen, sind. Und dann 27:08 gibt es dann ein Gespräch zwischen dem Vogt und einem seiner Leute. Es geht um die Politik gegenüber den Schweizern. Der Vogt lehnt jede Mäßigung oder Milderung ab und verweist auf die großen Pläne des Königs, der ja inzwischen auch gleichzeitig Kaiser ist. Auch wird noch einmal von ihm deutlich gemacht, von Vogt Gessler, welche Rolle der Hut in seinen Augen gespielt hat. Dazu ein Zitat: Gessler sagt, was ihr wollt, ich bin des Kaisers Diener. Und muss darauf denken, ich muss daran denken, wie ich ihm gefalle. Er hat mich nicht in dieses Land geschickt, um dem Volk zu schmeicheln, um nett zu ihm zu sein und ihm sanft zu tun. Gehorsam erwartet er. Der Streit ist, ob der Bauer soll Herr sein in dem Lande oder der Kaiser. Das ist ja das, was Attinghausen immer wieder angesprochen hat. Wir sind hier freie Bauern und niemand außer dem Kaiser kann uns reinreden. Aber der Kaiser möchte eben, dass auch seine Vögte hier ganz normal regieren können, wie in anderen Gebieten des Reiches auch. Und jetzt kommt ein wichtiger Zwischenschritt, ne, der den Gegensatz deutlich macht zwischen der Politik und dem Leiden der Leute. Während hier der Gessler hier diesen großen Pläne des Kaisers eben präsentiert, kommt dieser Armgard und sagt, jetzt ist der Augenblick, jetzt bringe ich es an, und sie nähert sich dann furchtsam. Und dann Gessler nochmal, ich habe den Hut nicht auf die Stange gesteckt zu Altdorf aus des Scherzes wegen oder um die Herzen des Volkes zu prüfen, die kenne ich längst. Ich habe ihn auf die Stange gesteckt, damit sie den Nacken mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen. Die laufen immer noch aufrecht rum, die sollen lernen, sich auch überhaupt zu verneigen, auch wenn ich gerade nicht da bin, dann eben vor einem Hut. Das Unbequeme habe ich hingepflanzt auf ihren Weg, wo sie vorbeigehen müssen, dass sie darauf stoßen mit dem Auge und sich erinnern ihres Herden, den sie vergessen. Das heißt, sie sollen immer in der unangenehmen Angst leben, dass da eben einer der Kaiserlichen sein könnte, und das müssen sie lernen, sich dann ständig zu verbeugen. Und Rudolf der Harras sagt dann, das Volk hat aber doch auch gewisse Rechte. Gessler sagt, die abzuwägen ist jetzt keine Zeit. Weitschichtige Dinge sind im Werk und werden, ist die große Politik. Das Kaiserhaus will wachsen. Was der Vater des Kaisers glorreich, ruhmreich, erfolgreich begonnen hat, das will der jetzige Kaiser, der Sohn, vollenden. Und dieses kleine Volk der Schweizer ist uns ein Stein im Weg. So oder so, es muss sich unterwerfen, dieses Volk. Dann 2731, ne, Armgard, diese arme Frau, mit ihren Kindern hält den Vogt dann auf und versucht etwas für ihren Mann zu erreichen. Der Vogt reagiert aber äußerst ärgerlich und droht schließlich sogar, die Frau und ihre Kinder mit seinem Pferd niederzureiten. Und 2767, dann der kritische Ton der Frau, steigert sich dann immer mehr, was wiederum den Vogt zu einer Steigerung seiner Gewaltpolitik anstachelt. Und das ist jetzt genau die gute Gelegenheit, ne, wo eben Schiller es geschafft hat, zu zeigen, das ist die reale Gefahr, die Situation im Land, und dann in der Ankündigung eines noch strengeren Gesetzes, 2778, trifft den Vogt der Pfeil, und Tell bekennt sich dann von oben, von der Höhe, zu seiner Tat. Dann 2808 folgende, Reaktion auf den Tod des Vogts, sehr typisch. 2809, die ganze Hochzeitsgesellschaft umsteht den Sterbenden mit einem fühllosen Grausen. Grausen heißt, sie finden das schon schrecklich, wenn ein Mensch jetzt stirbt, aber sie haben keine Gefühle für diesen Mann, der dem Land so viel angetan hat. Und 2812 sagt dann Armgard zu ihren Kindern, seht Kinder, wie ein Wüterich verscheidet, wie ein so schrecklicher Mensch, wie der eben umkommt. Und als der Begleiter des Vogts daraufhin das Schwert ziehen will, wird ihm klargemacht, dass seine Zeit jetzt vorbei ist, und er bricht dann mit den Knechten des Vogts auf, um wenigstens die Festung des Kaisers noch zu retten. Und dann am Ende, 2830 folgende, kommen einige barmherzige Brüder, also Mönche, und kümmern sich um den Toten und singen dann noch ein religiöses Lied. Und dieses Lied macht eben die Bedeutung des Todes im Hinblick auf ein anschließendes Gottesgericht im Jenseits aus christlicher Sicht deutlich. Und das passt natürlich jetzt hier sehr gut als Abschluss. Und die dramatische Situation am Ende der Szene. Tell hat den schlimmsten Feind der Schweizer jetzt ausgeschaltet. Und jetzt geht es für die andere Seite nur noch darum, so viel zu retten, wie irgend möglich ist. Das also hier die dritte Szene des vierten Aktes, wie immer von www.schnell-durchblicken.de.